Kennen Sie vielleicht auch solche Typen, die immer nur Blödsinn labern und sich dann fragen, wieso Ihr Podcast so beschissen läuft? So einer bin ich. Ich bin Polly. Und jedes Mal, wenn jemand eine Folge gehört hat, ging direkt wieder was schief. Das ist Karma. Da habe ich kapiert, dass ich was ändern muss. Ich habe eine Liste gemacht mit allem Mist, den ich im Podcast verbockt habe, und jetzt versuche ich, alles wieder gut zu machen. Ich versuche einfach, ein besserer Podcaster zu werden. Mein Name ist Polly. Grüß euch die Madeln, servus die Burm, das müssen wir noch üben, zu Episode 139 von Pixelbeschallung, der Podcast, der auf jeder gelben Liste stehen sollte. Heute machen wir einen 180, einen 360 und der ein oder die andere vielleicht auch ein wenig 69 bei Skate or Die. Skate or Die ist ein Skateboard-Spiel aus dem Hause Electronic Arts, erschienen 1987, zumindest für den C64. Gefolgt sind dann noch Ports für den Apple II GS, Schneider CPC, das NES, MS-DOS und sogar den ZX Spectrum. Wobei für den NES-Port Konami zuständig war. Ein Atari ST-Port war zwar angekündigt, dafür hat Electronic Arts Codemasters beauftragt, aber der ist nie erschienen. Codemasters hat wiederum Kinetic Dreams das Zepter weitergereicht und dann ist wohl nichts draus geworden. Drei Namen prangen auf den Titelbildschirm von Skate or Die, der mit großartiger Rob Hubbard-Musik hinterlegt ist. Michael Kosaka, der auch bei Summer Games 2 mitgewirkt hat, damals noch unter Epics, und bei Wing Commander 3 war er Producer. Steven Landrum kennt man möglicherweise von Pitstop 2 oder Summer Games, auch Epics. David Bunch kann man von Brimstone kennen, hat auch bei Defender of the Crown mitgewirkt, oder SimCity 4, der hat mit Epics nichts zu tun. Skate or Die hat, man kann es kaum glauben, eine Story. Ich habe hier eine Übersetzung der Story der NES-Version. Da habe ich nichts dazu gedichtet. Das steht so in der Anleitung. Es gibt einen Ort auf Erden, wo Hotdogs und Nachos als gesunde Lebensmittel gelten, wo Sommerferien das ganze Jahr andauern und Punkrocker mit Irokesenschnitt als entspannte Typen angesehen werden. An diesem Ort werden die Herrscher nicht durch ihre Fähigkeit bestimmt, Geld zu sammeln, sondern durch ihre Macht, die Straßen mit radikalen Skateboardkünsten zu beherrschen. Hier ist König der Straße niemand anders als dieser Skateboard-wahnsinnige Rodney Recluse, Besitzer des Flashen Asphalt Skateboard Shop. Zusammen mit seinem durchgeknallten Sohn Bionic Lester und seinen verrückten Kumpanen Pete und Eddie beherrscht er die Straßen mit eisernen Rollen. Sie sind gewissermaßen eine nuklearverseuchte Version von Al Capone und seiner einst gnadenlosen Gangsterbande. Als Neuling in dieser Szene mit eigenen Träumen musst du dich gegenüber Rodney und seiner durchgeknallten Freaks beweisen. Das bedeutet, dass du besser auf Zack bist, wenn du deine Freunde zu Freestyle- und Downhill-Wettbewerben herausforderst, die vollgepackt sind mit Rock'n'Rolls und Railslides. Du solltest dich von deiner schlimmsten Seite zeigen, wenn du mit Lester im Wacken Upside the Head Joust Board gegen Board kämpfst. Aber erst einmal zum Newsflash. Juni 1987. Am 6. Juni 1987 gewann Steffi Graf mit nur 18 Jahren die French Open und untermauerte damit ihre Dominanz im Damentennis. Ihr aggressiver Spielstil und ihre gefürchtete Vorhand brachten ihr zahlreiche Turniersiege, sodass sie bereits im Sommer die meisten Ranglistenpunkte gesammelt hatte. Obwohl ihr offizieller Aufstieg zur Nummer 1 der Welt erst am 17. August 87 verkündet wurde, markierte der Juni den entscheidenden Schritt an die Spitze. Steffi Graf wurde damit zur jüngsten Weltranglistenersten ihrer Zeit. Und am 12. Juni 1987 stand US-Präsident Ronald Reagan vor dem Brandenburger Tor in West-Berlin und hielt eine Rede, die als eine der bedeutendsten des Kalten Krieges gilt. Mit Blick auf die Berliner Mauer sprach er die berühmten Worte: Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Eine direkte Aufforderung an den sowjetischen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow, die Teilung der Stadt und die Teilung Europas zu beenden. Reagan stellte sich damit klar gegen das Symbol der kommunistischen Unterdrückung, das seit 1961 Familien, Freunde und eine ganze Nation trennte. Aktuelles. Pixelbeschallung, das Spiel ist nicht tot, aber es wird Änderungen geben. Yarnspin ist zwar eine coole Engine, aber das Schreiben der Skripte hat ziemlich viele Nachteile. Und der größte ist, dass ich nicht einfach einmal schnell ein klein wenig weiterarbeiten kann. Deswegen wird aus dem Visual Novel-mäßigen Stil jetzt ein RPG. Ich weiß noch nicht genau, welche Engine, aber es wird wahrscheinlich der RPG Maker MZ. Und da muss ich mich erst einarbeiten. Das Gute ist, da kann ich auch zwischendurch einmal weiterarbeiten und ich kann die Verwendung von KI auf ein Minimum runterschrauben, weil ich die Figuren selber pixeln kann. Wenn jemand schon Erfahrung mit dem RPG Maker hat und mir Tipps geben kann, bin ich ganz Ohr. Chartstürmer. Den halben Juni war Madonna auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit La Isla Bonita. Bei den Albumcharts war es U2 mit dem Album The Joshua Tree. Und natürlich ist im Juni 1987 auch was ins Kino gekommen. Und zwar am 19.06.87 ein Zeichentrickfilm. Im Original waren da unter anderem Dom DeLuise und Christopher Plummer Synchronsprecher. Bei uns kennt man den Film als Feivel der Mauswanderer. Aber bevor ihr jetzt nachschlagt, ob es damals wirklich keine Katzen in Amerika gegeben hat, ab zum Pixel Royal. Und wie immer lösen wir zuerst einmal das letzte Rätsel auf. Im Rampenlicht der 80er Jahre, wo Pixelkunst noch Wunder war, rollt einer los auf Brettern schmal mit Mut und Herzen ohne Schal. Ja, er rollt auf schmalen Brettern, das wird doch nicht ein Skateboard sein. Er springt, er trickst mit Stil und Schwung, ja, Skateboard-Tricks, küsst den Asphalt nach manchen Sprung, 5 Prüfungen, kein Ziel zu klein, 5 Events gibt's bei Skate or Die, nur einer kann der Beste sein. Ein Kampf im Pool, ein Rennen kracht, das sind 2 der Events, der Maschendraht gern Würfel macht, oh ja, das tut er, mit Sound der Chiptune Herzen bricht, Titelmusik von Rob Hubbard und 8-Bit-Punk übern Gesicht. Jo, Punk gibt's auch. Ob Poser Pete und Agro Eddie, Lester ist da nicht so netty. Ja, die 3 kennen wir schon aus der Story und das sind auch Gegner. Man rollt und fällt mit Stil und Schmerz und Pflaster ziert und stolz das Herz. Und dann sucht Pierre auch noch seine halbe Pfeife. Half Pipe. Das haben einige gewusst. Und zwar Dennis, Heimfe, Tobias, Lemminger, Palacio, Chris, Dr. Terra, Bioforge, Martin Gandhi, Turrican, Rookie Star, Bully B, der Jensenmann, Moritz, der Gentleman und Iron Chrissy, der freiwillig den Job des Red Shirt beibehält. Die kann man immer brauchen. Und die bekommen die Karten. Der Sith Master, eine legendäre Kreatur, der als Spezialfähigkeit den Heroic Hülsboost hat, die Turbo-Oma, die mit ihrer Grand-Attacke und technischen Unverständnis sämtliche Androiden-Kreaturen vernichtet und den Beat Freak auf seinen Rollschuhen. Wer außerhalb des Quizzes Karten verdienen will, die monatliche Highscore Challenge läuft im Juni mit Battle Through Time auf den Commodore 64. Die besten 5 bekommen 3 Sammelkarten. Link dazu findet ihr auf pixelbeschallung.at. Auch diesmal gibt's natürlich wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt und einen Dienstgrad. Die Jobs können nur einmal vergeben werden. Ihr könnt euch gerne schlau machen unter pixelbeschallung.at oder am Discord-Server, welche Jobs denn schon vergeben sind. Oder ihr fragt ganz einfach nach. Und fürs Lösen gibt's jedes Mal auch 3 Sammelkarten. Skate or Die. Ein Games-Spiel ohne Games im Titel mit Leuten, die an Games-Titeln gearbeitet haben. Zufall? Ich glaube nicht. Trip Hawkins, der Gründer von Electronic Arts, hat geschaut und gesehen, ui, die Games-Spiele von Epix, die verkaufen sich ja gar nicht so schlecht, die kommen recht gut an. Das wäre ja schön blöd, wenn man nicht auf den Zug aufspringen wird, weil ein Brocken des Verdienstes, den will man schon gerne haben. Aber wie macht man das am besten? Electronic Arts war ja früher eher für das Publishing zuständig. Ist das nicht praktisch, dass ein paar Leute von Epix die Koffer gepackt und Epix verlassen haben? Die waren mit dem Weg, den Epix mit Atari eingeschlagen hat, Stichwort Lynx, nicht gar so einverstanden. Und die hat man dann schnell angeworben. Die Idee zu Skate or Die hatte John Traeger, der hat 720 gespielt, also 720, das war ein Skateboard-Spiel auf Arcade. Während er das gespielt hat, hat er sich gedacht, das können wir auch, aber besser. Die Skateboard-Mania ist also kein reines Ding der 90er, das hat schon in den 80ern angefangen, eigentlich auch recht früh. Jason Lee hat geskatet, da hat es MTV noch nicht einmal gegeben. Ja, Earl Hickey war ein Pro-Skater, schlagt das nach auf YouTube. Und er war dann nachher Azrael von Dogma, Dave von Alvin and the Chipmunks. Keine Ahnung, was sonst noch mitgespielt hat. Gastauftritt bei Raising Hope, ich könnte es jetzt nachschlagen, aber wurscht, um den soll es ja nicht gehen. Es soll also was Cooles her. Schon etwas wie die Games-Spiele, weil die sollen ja kopiert werden. Aber für diese junge, hippe Generation, diese Millennials, und die lungen ja immer in diesen Skate-Shops rum, oder? Ja, keine Ahnung, vielleicht hat man sich das wirklich gedacht. Auf alle Fälle hat man sich gedacht, Skateboarden ist cool, wir verkaufen jetzt ein Skateboard-Spiel. Zumindest in den Skate-Shops, also im Skate-Shop, startet Skate-Datei. Ich muss ehrlich gestehen, das hat mir damals als Kind schon imponiert, also dieses Bild, dieses riesige Bild von Rodney Reckless mit dem Binken Iro. Wesentlich schöner als dieses fade Menü der Epic-Spiele. Was ich nicht gedacht habe, ist, dass Skate or Die zwar viele kennen, aber viele nicht wirklich gespielt haben. Martin zum Beispiel.
Ja, Skate or Die, das ist so ein Spiel, von dem ich öfter gehört habe und das ich weniger gespielt habe. Ich glaube, ich habe es einmal oder zweimal gespielt. Habe ein paar Mal auch bei Freunden, damals am 64er, zugeschaut. Mir selber, also ich war Botschaft, mir selber ist da nicht viel geglückt. Habe mich dann eher auf die Halfpipe beim California Games gestürzt. Das ist irgendwie besser von der Hand gegangen und ich war da fähiger. Skate or Die war ein Spiel, das hatte ich nicht einmal als ausgelagerte Sicherheitskopie.
Bei Skate or Die wird im Skateshop ein Mauscursor über das gigantische Antlitz von Rodney gesteuert, wobei sich schon noch andere Sachen am Bild befinden. Okay, es ist auch kein Maus-Cursor, es ist eigentlich ein Joystick-Cursor, weil Mausunterstützung, C64, NES, nicht so wirklich, zumindest nicht bei Skate or Die. Der Pokal, der zeigt die Highscores an. Das Klemmbrett ist da, um die Spieler festzulegen. Bei den Boards kann man sich sogar das Skateboard aussuchen. Um fair zu bleiben, man kann sich die Farbe des Skateboards aussuchen und das ersetzt ganz einfach die Wahl der Nationalität. Und blöde Kommentare von Rodney gibt's als Bonus obendrauf, wenn man auf seinen Iro oder ihm in die Augen starrt oder auf sein Tattoo oder seinen Mund. Ist alles erledigt, hat man also Rodney begutachtet oder die Spieler registriert, geht's mit einem Druck auf Go Practice oder Go Compete auf die Straße. Im wahrsten Sinne des Wortes, 5 Disziplinen gibt es und die sind auf der Straße unterteilt in Pool, Downhill und Ramp. Das sind ganz einfach die Richtungen unten, links und rechts. 2 Straßen gehen nach links, 2 nach rechts und 2 nach unten. Und zentral liegt natürlich der Skate-Shop. Man muss jetzt kein Mathe-Genie sein, um zu checken, dass es 6 Straßen bei 5 Disziplinen sind und es 3 Gruppen gibt bei 5 Disziplinen. Also muss eine Gruppe mindestens aus einem Event bestehen. Eben nur aus einem. Und das ist Pool. In die Richtung führen zwar auch zwei Straßen, aber eine davon ist beschriftet mit Compete All. Da werden also alle Disziplinen nach der Reihe durchgespielt. Gewählt wird mittels Skateboard. Einfach in die gewünschte Straße mit dem Asphaltbügeleisen fahren und es geht los. Erst einmal in Richtung Ramp, also die Halfpipe. Freestyle nennt sich Event Nummer 1. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das Halfpipe-Event von California Games, das im gleichen Jahr erschienen ist, nur mit anderer Steuerung. Wobei ich gar nicht sagen kann, welches mir besser gefällt. Aber irgendwie spielt sich die Halfpipe von California Games besser. Wobei ich dazu sagen muss, dass das Event war, das ich am wenigsten gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich kein Tony Hawk auf der Halfpipe bin, eher ein Stephen Hawking auf der Halfpipe. Tricks durchführen ist die Devise. Ein Kickturn zum Beispiel. Da wird das Board an der Kante der Halfpipe gestoppt und dann gewendet. Je länger gestoppt wird, umso mehr Punkte gibt's, außer man wartet zu lang, weil dann fliegt man auf die Goschen. Der Handrail ist das gleiche, nur kopfüber. Also fast das gleiche, man macht einen Handstand. Und zu guter Letzt gibt's dann noch Sprünge, am besten mit Umdrehungen, weil Punkte. Viele Umdrehungen sind gut, übertreiben mit anschließendem Knochenbruch schlecht. Dazwischen Gas geben nicht vergessen, indem in den Beugen der Halfpipe der Feuerknopf gedrückt wird. Falsch aufkommen ist genauso schlecht wie aus der Halfpipe springen, wobei es schon irgendwie lustig ausschaut, wie beim Aufprall die komplette Schutzausrüstung vom Körper fällt. Die Wahl des Skateboards am Anfang, also im Skateshop, hat bis auf die Optik keinen Einfluss auf das Spiel. Es ist also komplett wurscht, ob die Halfpipe mit einem grünen oder blauen Board befahren wird, wobei Optik ja auch wichtig sein kann, wie die Gaming-Kneipe anführt.
Bei meinem ersten Board, da war ein Batman-Logo drauf. Und das hat mir mein Opa ausgedruckt und auf mein erstes Skateboard drauf gemacht. Und das fand ich mega geil, weil ich dieses, der hat das, ne, das Batman-Logo, also diese Fledermaus, die hatte ich dann auf meinem Skateboard drauf. Und da war mein Opa war der scheiß Mega-Hero für mich, ey. Allerdings war das Skateboard richtig scheiße. Kein Double-Kick, ja. Und also wirklich noch so ein Anfängerteil, mit dem du eigentlich bloß auf die Schnauze fällst und irgendwie nichts reißen kannst. Nicht mal durchgehendes Grip-Tape, ja. Muss man sich mal vorstellen.
Bist du selber so richtig geskatet auf einem physischen Skateboard?
Ja, ja. Also das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesaugt, das war Teil meiner Jugend. Ich habe mir da Ellenbogen aufgeratscht, habe mir Schuhe zerfetzt und ich hatte sogar diese zwei Bücher, die es damals gab. Das muss so Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein, da gab es nämlich zwei geile Skatebücher und mit so lauter Fotostrecken. Wie geht der Olli? Wie geht ein... Ah, Leute, jetzt geht's schon los. Wie geht der 180? Wie geht der 360? Wirbelsturm, tralala, fuck. Ne? Ihr wisst schon, die ganze Trickscheiße. Ja, da habe ich noch so in meiner Stadt damals einen anderen Skate-Typi getroffen. Der hat dann auch gemeint, war fuck, immer wie die Schuhe zerfledderst, ja, beim Tricks machen und so. Deswegen kauft er keine teuren Schuhe mehr. Ja, ja.
Siehst du mal, und ich habe nur dumm im Jugendzentrum gesessen, feist und fett auf dem Sofa und habe Tony Hawk's Pro Skater 1 gespielt auf der PlayStation 1 mit so ein paar anderen Mitschülern. Und davon ist auch nur der Soundtrack geblieben. Papa Roach for life.
Hey, immerhin waren deine Ellbogen intakt und deine Knie nicht blutig.
Hast du da noch irgendwann mal irgendein Skatespiel gespielt auch auf der Playsee oder so?
Nee, Playsy war bei mir nie. Aber ich hatte natürlich Skate or Die habe ich wirklich selber gespielt damals.
Wahnsinn.
Ja, und natürlich hier Summer Games, ne? Oder was? Nee, California Games? Ach, verflucht. Irgendeins von denen. Da gab es auch die Halfpipe und den ganzen Schneese. Aber der Soundtrack war bei Skate or Die einfach besser. Der war geil.
Den Link zur Gaming-Kneipe findet ihr in den Shownotes. Das zweite Event auf der Halfpipe ist der überaus langweilige High Jump. Und der ist wirklich, wirklich, wirklich sowas von Fahrt. Keine Tricks, keine Stürzer, einfach Halfpipe fahren und den Joystick im Kreis masturbieren ist zum Vergessen. Und wenn ich schon dabei bin, also bei den unbeliebten Events zumindest, waren die bei mir unbeliebt. Ab ins Pool. Nicht zum Schwimmen, nein, 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 der Pool ist leer, weil wir uns jetzt American Gladiators-like beim Joust in die Fresse hauen. Drei Gegner stehen zur Auswahl. Poser Pete, Agro Eddie und Lester, Bionic Lester, Recluse, der Sohn von Rodney. Wir erinnern uns, der Besitzer des Skate Shops. Das sind auch gleichzeitig die Schwierigkeitsgrade, damit das Event im Einzelspielermodus nicht zu langweilig wird. Der Pool wird wie die Halfpipe befahren, mit dem Unterschied, dass es auch eine gewisse dreidimensionale Tiefe gibt. Das ist auch notwendig, weil einer hat ein Doppelpaddel und muss den anderen vom Board spanken. 5 Angriffe können gestartet werden, also 5-mal am Gegner vorbeifahren. Dann hat der andere wie durch Zauberhand das Paddel. Also mit Bedacht den Zeitpunkt wählen, an dem die Rampe betreten wird. Das Schlagen wird leider nicht animiert, da blinkt unser Prügel nur kurz, aber dafür das Hinfallen. Jetzt aber die meiner Meinung nach coolsten Events. Spricht jetzt nicht so wirklich für Skate-Artei, wenn ich von 5 Events 2 cool finde, aber es ist halt so. Das Downhill Race. Da raced der Skater gegen sich selbst. Die Zeit und für Punkte. Aber das ist natürlich kein normales Rennen, sondern eine Art präparierter Parcours von oben nach unten, deswegen Downhill. So wird auch elegant kaschiert, dass sich die Skater kein einziges Mal sichtlich bewegen, wenn sie beschleunigen. Das Board wird halt von alleine schneller. Cool animiert ist aber das Wichtigste, nämlich die Stürze. Die sind bei jedem Event wirklich nett in Szene gesetzt und ziemlich flüssig animiert. Über Stock und über Steine bricht dir aber nicht die Beine, also brav ducken, wenn's durch die Röhre geht. Das geschieht mit dem Feuerknopf. Absperrungen schmecken auch nicht gut und deswegen auch da ducken, sonst frisst man Holz. Rampen sind zum Springen da, was auch nicht schlecht ist, wenn irgendwas im Weg liegt. Und für Sprünge gibt's außerdem Punkte. Und auch für die Zeit und ja, fürs überhaupt heil unten ankommen. 2 Wege können eingeschlagen werden. Choose wisely, Sicherheit oder Punkte. Das mit Abstand coolste Event zum Schluss. Der Jam, Downhill Jam. Da wird nicht Mr. Raider gejammt, nein, die Umgebung oder so ähnlich. Auch da geht's bergab. Mit Gegner und ohne Regeln. Entweder gegen einen anderen Spieler oder Lester. Weil der ja der nervigste von allen ist. Sonnenbrille auf, Punkfrisur gerichtet und los geht's. Die Hinterhofseitengasse runter durch Vorgärten und das Ziel ist Zerstörung. Sorry, umdekorieren meine ich. Nicht nach Feng Shui, sondern Punk-Vandalen-Style. Mit Tritten und Schlägen, die auch mal den Gegner treffen können. Bringt auch Punkte. Ist einer zu weit hinten, wird er nach vorn teleportiert, bevor er am oberen Bildschirmrand verschwindet. Geht ja nicht um Zeit, sondern eben um Punkte. Und wenn man nach vorn teleportiert wird, fehlt ein Stück Strecke, um Punkte zu sammeln. Auch da schön animiert besonders die Stürze. Und Pixelbeschallung deckt auf. Manche Punks der 80er trugen Perücken. Do you wear wigs? Nein, nein, ja, ja, genau, spätestens bei der Durchfahrt durch den Maschendrahtzaun sieht man das, wenn das Tor verfehlt wird. Weil der Maschendrahtzaun, der häckselt den Skater feinsäuberlich cube-mäßig in kleine Würfel. Die Haarpracht, die segelt dann separat gen Boden. Maschendrahtzaun makes nicht jeden feel alright, aber wirklich alright fühlt man sich doch mit einem Rätsel von Pierre, oder?
Bonjour, bonjour. Scheint, als wären die letzten Rätsel zu einfach für manche. Dann ziehe ich heute mal den Schwierigkeitsgrad an. Wo Kassettenlieder im Ghetto krachten, wo Floppy und Tape die Spiele brachten, Da zogst du los mit Box im Gepäck, Musik unterm Arm, Beschallung der Zweck. Bunte Straßen und Pilze im Wald, durch Stadtviertel ziehst du mit Musik, die halt. Dein Ziel, die Leute zum Tanzen zu bringen und Interdisc die Tapes aufzusingen. Doch aufpassen musst du, nicht jeder mag's laut. Manch Passant ist genervt und geht ganz verschnauft. Macht er dir einfach die Boombox kaputt, lass sie reparieren im Laden ruckzuck. Ob Killer, ob Cop oder Basti Blatt, das Spiel ist zu Ende, wenn einer dich hat. Geschenkt war der Titel nur einem System, von F1 bis F7 waren Tasten genehm. So, das war's, ein ungewöhnliches Spiel. Da fällt mir nicht mal ein Tipp ein, vielleicht hilft mir ein wenig 80er-Jahre-Musik auf die Sprünge, Culture Club oder so. Au revoir.
Danke, Pierre. Da bin ich ja gespannt. Okay, ich weiß, zumindest einer muss das wissen. Schauen wir mal. Wie ist mit Skate or Die weitergegangen? 1990 ist Ski or Die rausgekommen. Skate or Die mit Surprise, Wintersportarten, am Reifenrodeln gegen einen Gegner, Operation Wolf-artige Schneeballschlacht, Freestyle-Springen, Extremabfahrt und die Snowball Halfpipe, eine Snowboard-Abfahrt in 3D. Das hat Chris gerne gespielt.
Hallo Poldi und hallo an alle Hörer von Pixelbeschallung. Hier ist Chris von den Spielosophen und ich krame mal in meine Erinnerungen, was da noch zu Skate or Die übrig ist. Ich hatte Skate or Die früher auch für den C64, aber ich würde sagen, das war für mich eher so eins von vielen Spielen, das ich hin und wieder mal gespielt habe, aber auch nicht mehr. Skateboardfahren war ja Ende der 80er und Anfang der 90er ein sehr beliebtes Hobby, vor allem für die coolsten Jungs bei uns in der Schule. Und da ich nie cool war, habe ich damit wohl auch nicht viel am Hut gehabt. Ich habe zwar einmal versucht, Skateboard zu fahren, bin innerhalb von 5 Minuten beim Versuch geradeaus zu rollen zweimal auf die Fresse geflogen und dann war es das auch schon wieder für mich. Ich hatte auch nie ein eigenes Skateboard und wahrscheinlich haben mich auch die Computerspiele, die Skateboarden thematisiert haben, daher nie wirklich interessiert. Auch diese Tony Hawk-Spiele, die ja objektiv wohl richtig, richtig gut sind, die haben mich nie wirklich gereizt. Aber zurück zu Skate or Die. Woran ich mich da als erstes noch erinnere, war die Grafik im Titelbild. Dieser coole blonde Skater mit seiner schlabbrigen Jeans und dem roten Skateboard, das sah schon auf dem C64 richtig toll aus. Das war wirklich schöne Pixelkunst. Und natürlich auch der Skateshop-Besitzer. Dieser Punk mit dem lila Irokesenschnitt, das war einfach cool gemacht. Auch die Titelmusik, die war richtig gut. Ich könnte sie zwar jetzt nicht mehr spontan nachsummen, aber ich weiß noch, dass Rob Hubbard die Musik geschrieben hat. Und der ist ja für die Engländer das, was Chris Hülsbeck für uns in Deutschland ist. Ein verdammter Magier am SID-Chip. Das war schon wirklich richtig gut. Das Spiel an sich enthielt ja, wie bei Summer Games oder Winter Games, so ein paar Minispiele. Und hier erinnere ich mich noch daran, dass ich bei diesen Rennen immer wieder gescheitert bin und auf die Schnauze geflogen bin. Das war dann in meinem Fall immerhin realistisch. Aber naja, hat nicht gerade viel Spaß gemacht. Was ich aber gerne gespielt habe, war dieser Halfpipe-Wettbewerb, wo man ja in einer überdimensionierten Badewanne hin und her gefahren ist und dann versucht hat, coole Tricks und Sprünge zu zeigen. Das war schon echt nett. Aber mehr Spaß als an Skate or Die hatte ich übrigens mit dem Nachfolger Ski or Die, obwohl das Spiel nie so erfolgreich gewesen ist wie Skate or Die. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich schon damals sehr, sehr gerne Ski gefahren bin und das auch heute noch tue. Die coolen Kids sind natürlich damals auch schon direkt auf Snowboard umgestiegen, aber ich bin immer bei meinen Skiern geblieben. Ich sagte ja bereits, ich war schon damals nicht cool. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was du aus der Folge machst. Manchmal influenzt du mich nämlich, wenn du ein Spiel behandelst. Dann passiert es gar nicht mal so selten, dass ich denke, boah, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt und dann bekomme ich Lust, das Spiel auch gleich mal wieder zu starten. Oder noch schlimmer, es ist ein Spiel, das ich gar nicht kenne. Dann ist es auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich kurze Zeit später bei eBay oder bei GOG ein paar Euro gelassen habe und das Spiel gekauft habe und selber angespielt. Bei Skate or Die bin ich mir aber recht sicher, dass mir weder das eine noch das andere passieren kann. Da werde ich mich ganz entspannt zurücklehnen und zuhören, was du und auch deine Hörer zu dem Spiel zu sagen haben. In diesem Sinne, macht's gut!
Auch 1990 Skate or Die 2 The Search for Double Trouble. Das klingt ein bisschen nach Erwachsenenfilm, ist aber der offizielle Nachfolger von Skate or Die, exklusiv für das Nintendo Entertainment System. Nicht aber von Konami, nein, von Electronic Arts. Das ist auch kein Sportspiel mehr mit Events, sondern eher ein Action-Adventure. Rodney verkauft uns Skateboards, Lester gibt uns Nachhilfestunden und der Oberböse heißt Ice Pick. Ein überhaupt nicht gutes Spiel. Das Spiel beginnt damit, dass unser Held den Hund der Frau des Bürgermeisters mit dem Skateboard überfährt, weil Ice Pick uns ablenkt. Können wir ja nichts dafür. Die Konsequenz: der Bürgermeister verbietet Skateboardfahren. Und was ist die Lösung? Durch Level 1 fahren und die Gegner mit der Paintball-Kanone wegballern, bis zum Schluss die Frau des Bürgermeisters auch mit der Paintball-Kanone bearbeitet wird. Dann geht's weiter mit den Botendiensten und Sammelaufgaben. Zum Schluss gibt's ein Labyrinth. Ja, das klingt nach Spaß. Aber dafür gibt's einen zweiten Modus, den Ramp-Mode. Das ist klassisches Skateboarding auf einer Halfpipe, auf der man Punkte durch Tricks sammeln muss. 1991 ist mit Skate or Die Tour de Trash für den Game Boy ein Ableger rausgekommen, gepublished von Electronic Arts, entwickelt von Real Time Associates, die auch den NES-Port von Maniac Mansion gemacht haben. Zwei Modi, Retro Rocket Ramp, ist genau das gleiche wie der Ramp-Mode aus Skate or Die 2. Die Stale Fish Tour hingegen ist die Snowboard Halfpipe Ski or Die, nur ohne Schnee und mit Skateboard. Man muss innerhalb von 3 Minuten das Ende erreichen, um in die nächste Runde zu kommen. Kamera ist hinterm Skater, gefahren wird in 3D. Und ebenfalls 1991, zumindest in Europa, Skate or Die Baden Red für den Game Boy. Das Skate or Die, das wahrscheinlich die meisten Gameboy-Spieler kennen, von Konami. Ein Side-Scrolling-Action-Plattformer. Ein Arschloch von einem Spiel. Trial and Error. Level auswendig lernen. Frustrierend, unfair und trotzdem mag ich's. Und ich habe keine Ahnung warum. Es ist irgendwie trotzdem ein cooles Spiel. Und 2002 ein Skate or Die Remake bzw. Sequel von Criterion Games für die PS2 und Xbox. Fast. Es ist zumindest dran gearbeitet worden. Und dann hat es Probleme zwischen Criterion Games und Electronic Arts gegeben. Und das Projekt ist 2003 gecancelt worden. Skate or Die ist ein Klassiker. Wenn man ihn gut in Erinnerung hat, sollte man es dabei belassen und sich vielleicht maximal ein paar Videos ansehen. Spielen könnte die ein oder andere unangenehme Überraschung bereiten. Skate or Die ist nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Den Events fehlt etwas an Komplexität und vor allem an Abwechslung. Die Musik, die kann sich aber hören lassen und auch die Grafik ist in Ordnung. Mehrspielerpartien können auf jeden Fall Spaß machen, nur wo findet man heutzutage noch Mitspieler dafür? Damals habe ich Skate or Die gar nicht mal selten gespielt, allerdings meistens allein. Mein Lieblingsevent war der Downhill Jump. Für die Halfpipe war ich einfach zu blöd. Und heute bin ich für die Halfpipe immer noch so blöd und für Joust erst. Ich muss euch sagen, das ist eins der Spiele, die ich super toll in Erinnerung hatte. Wirklich als einmaliges, geiles Spiel. Und dann habe ich es wieder gespielt und mich anschließend gefragt, was habe ich denn da wirklich so super toll gefunden? Okay, das Zerwürfeln im Maschendrahtzaun, das habe ich immer noch lustig gefunden, aber der Rest, ich weiß nicht. Lustig beziehungsweise eine schöne Idee habe ich trotzdem Rodney Recluse mit dem Flashen Asphalt Skate Shop gefunden. Flashen Asphalt, wir bringen den Asphalt direkt ins Wohnzimmer. Skaten oder Staubsaugen, du entscheidest. Yo, ihr angehenden Organspender, hier ist wieder euer liebster Skate-Guru Rodney Recluse aus dem Freshness-Fall Skate Shop, dem einzigen Laden, in dem ihr die Rollen lauter quietschen hört als Lester beim Zahnarzt. Ihr wollt euch nicht mehr die Knochen im Skatepark brechen?
Kein Ding. Holt euch jetzt das brandneue Flashen Asphalt Do-It-Yourself Rap Kit und brecht sie euch zu Hause. Mit unserem Do-It-Yourself Rap Kit verwandelt ihr jeden Raum in eure persönliche Halfpipe. Egal ob Wohnzimmer, Schlafzimmer oder das Grab eurer Großmutter. Pete und Eddie haben's probiert. Pete liegt jetzt im Koma, Eddie vermisst ein paar Gliedmaßen, aber hey, die Show war legendär. Holt euch am besten auch gleich das Bionic Lester Verbandszeug mit Beinschiene zum einmaligen Sonderpreis dazu. Für maximale Stunts und minimale Haftung. Das Flashness Fault Ramp Kit. Eure Nachbarn werden es lieben.
Die 64er-Version von Skater 3 hat durchwegs gute bis halbwegs gute Wertungen gekriegt. Vom 64er-Magazin einen neuen ASM, eine 8 von 12, die waren mit der Maximalpunktezahl ein bisschen flexibel, Powerplay 70%. Aber die ASM hat auch die Schneider CPC-Version getestet und die war anscheinend nicht allzu super. Die ruckeligen Animationen und auch die Steuerung sind da bemängelt worden und ich kann euch sagen, ich habe mir das angeschaut, die 5 von 10, die dürfte noch nett sein. Das Downhill Race ist monochrom und unglaublich ruckelig. Downhill Jam Ditto. Diese Ruckelei, die kann keinen Spaß machen. Da ist sogar die ZX Spectrum Version, die systembedingt durchwegs monochrom ist, fast besser. Der Port für den Apple IIgs, der schaut echt cool aus. Und auch am NES macht Skate or Die eine gute Figur. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media, pixelpoly@pixelbeschallung.at oder Instagram. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram, @pixelbeschallung, kommt in den Discord, discord.pixelbeschallung.at. Vergesst mir nicht auf die monatliche Highscore-Challenge. Einfach www.pixelbeschallung.at und rechts oben habt ihr den Highscore-Challenge, außer auf Mobilgeräten. Da müsst ihr erst das Menü mit den drei Strichen öffnen. Schaut einfach vorbei, www.pixelbeschallung.at. Dort findet ihr alle Links und auch alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 139. Wenn ihr Zwiebeln schneiden wollt, werft sie einfach gegen einen Maschendrahtzaun. Es war mir ein Volksfest. So, mal sehen, was streiche ich zuerst von der Liste? Zu schwer, zu gefährlich, zu teuer, zu älter. Ach, scheiß drauf.